Labergebäck.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck.
Hallo.
Wie immer mit dabei, ich, Johann Lenders, Musiker und...
Philipp Lenders, Schauspieler.
Ja, lustig rübergeschlittert in 2026 und ja, schon ist das passiert, was du so ein bisschen mit prophezeit hattest. Ja, ich glaube, wir können ein neues Geräusch für 2026 etablieren. Das, der Vorschlag vom letzten Mal ergibt sich vielleicht auch, aber wir hatten im Vorfeld vom Podcast schon die Idee einer kleinen Melodie.
Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, und das irgendwie schon bevor der irgendwie ins Amt gekommen ist, als das damals mit Panama war und so, da hatten wir uns vorgenommen, eigentlich immer, wenn die großartige amerikanische Armee so eine stolze Nation wie Grönland einnimmt mit 57.000 Einwohnern, dann stimmen wir den Imperiumsmarsch an.
Ja.
Weil drunter kann man es ja eigentlich nicht machen.
Genau.
Und das hatten wir eigentlich verabredet, da war der noch gar nicht vereidigt, glaube ich.
Jo, da haben wir schon gedacht, das passiert.
Insofern ist die Verabredung hiermit eingetroffen, ne?
Also, jawohl.
Ja.
Deswegen. So, ich glaube, das reicht bezogen auf Copyright von Disney, aber
Band.
Ja, jetzt ist es Venezuela gewesen und Grönland kommt erst später.
Ja, wir sollten nicht völlig ablassen von dem Geräusch.
Ich hab gemerkt, als das passiert ist, dass die USA sich einfach den Maduro geschnappt haben, war ich von dem Einfallen in das Land gar nicht so überrascht, wie dass sie den nicht umgebracht haben, sondern dass sie den rübergeholt haben. Ich hatte damit gerechnet, dass die den im Zweifel umbringen würden.
Hä, nee, da kriegst du ja noch mehr Probleme. So ist doch viel eleganter.
Genau, es ist eleganter und deswegen, das hatte ich denen gar nicht zugetraut, so eine so elegante Lösung. Weißt du, was ich meine? Ich hatte die für noch doofer gehalten.
Ach, weiß ich jetzt nicht. Nee, glaube ich jetzt. Also weiß ich nicht, ob ich, habe ich mir so in der Art, glaube ich, keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ja das Slickeste und Eleganteste, was du hast tun können. Dabei musste ja kein einziger amerikanischer Soldat sterben. Deswegen drehen die russischen Blogger, diese Militärblogger ja auch alle durch, ne? Die so flippen so aus, ne? Weil so elegant hätte man mal mit der Ukraine umgehen sollen, ne? Weißt du, einfach Selenskyj entführen und dann dem nächsten Präsidenten sagen, und jetzt machst du, was wir sagen, sonst machen wir dich auch weg. Und der sagt dann, jo, so ist eine gute Idee.
Ja, ja.
Ne, deswegen, die russischen Militärblogger erblassen alle vor Neid, und das macht ja den Donald auch schon wieder geil. Also, ne? Also ja, ich glaube, das, was immer noch ein bisschen passiert, ist, dass da, also es wird einfach zu viel da rein interpretiert in den Mann.
Die Leute denken, was denkt er sich dabei? Kaffee, was ist der tiefe Plan?
Genau, so Kaffeesatzgelese und so. Dabei, als die gesagt haben, so, warum sind sie da rein? Stewart, Daily Show, so.
Ja.
Er hat dann so ein Ding zusammengeschnitten, wo er dann irgendwie immer sagt, wir sind ja Amerika. Das heißt, wir sind in Irak natürlich reingegangen wegen dem Öl, aber wir erzählen ja was anderes. Und deswegen hat der Präsident bestimmt auch eine richtig gute Erklärung dafür, warum wir gar nicht wegen dem Öl nach Venezuela gegangen sind, sondern, was weiß ich, der Maduro war ja auch ein Diktator, ne, um Menschenrechte zu schützen und jetzt die Friedensnobelpreisträgerin einzusetzen. Der Präsident wäre ja niemals so blöd zu sagen, dass er wegen dem Öl dahin ist. Und dann hat er halt einfach Donald Trump hintereinander geschnitten.
Ja, wie er das direkt sagt.
Wie er dann halt immer, oder auch Leute unterbricht, die versuchen, was anderes zu sagen, um dann zu sagen, no, it's because of the oil.
So. Ja. Das ist ja auch so geil,
Der Höhepunkt dieser Nummer, und da läuft's dann drauf hinaus, wo sie ihn dann gefragt haben, was denn jetzt mit dem Ölgeld passiert, dass aus Venezuela rausgeholt wird. Und er gesagt hat, ja, wer würde das denn verwalten? Und dann hat er gesagt, ja, er. Also ich. Ja. Also. Aber ich werde nur gute Sachen damit machen. Ja, aber, ja. Also, hä? Also das Geld aus dem Erdöl, das sie jetzt da aus Venezuela rausholen, das geht an wen? Ja, an mich.
Und
damit hast du doch die Antwort darum, wo, also du hast doch die Antwort darauf, worum es geht.
Das ist völlig offensichtlich, worum es geht, weil es ja auch, es ist, das, du, wenn er dann immer seine lustigen Interviews gibt bei der offenen Tür in seinem Flugzeug mit den Reportern davor, dann du merkst ja auch wirklich, wie sehr der einfach das Klischee des alten, verwirrten Mann, weißen Mannes bedient, weil der ja einfach dann anfängt, was zu sagen und dann merkst du, er kommt auf einen anderen Gedanken und dann rambelt der durch die Gegend und legt einfach komplett offen, wie wenig in seinem Kopf vorgegangen ist und wie simpel er die Welt betrachtet.
Ich meine, der liefert ja einfach, verstehst du, jeden Tag liefert der, das ist ja für Social Media, ist das ja ein Traum, also für die Gegner wie für die Befürworter. Und das ist ja das, was ihm die ganze Zeit schon am Laufen hält, ne? Dass die Leute nicht begreifen, dass wenn sie jemand provoziert, er damit auch schon gewonnen hat.
Ja, das verstehen die Leute nicht, dass der Öffentlichkeitswert und dass ich möchte nochmal gucken, was Trump jetzt wieder gesagt hat, reicht. Es geht nicht darum, was gesagt wird. Es ist völlig egal.
Ja, es ist gar nicht wichtig, ob du ihn zujubelst oder ob du ihn beschimpfst. Du tust beide, tut ihr den Job für ihn. So.
Ja.
Und davon liefert er halt jeden Tag unendlich viel, ne? Also jetzt war irgendwie, gestern habe ich gesehen, hat er da mit den Ölfirmen zusammengesessen, um jetzt den Ölfirmen klarzumachen, dass sie jetzt dann Venezuela da mal machen müssen und so für ihn. Hm. Also den ganzen venezuelanischen Bodenschätze heben und so. Und dann haben die Ölfirmen, waren gar nicht jetzt so begeistert von der Idee und so.
Ja, genau. Er hat jetzt auch gesagt, er hofft, dass sie investieren und so und hat so ein bisschen gebettelt. Und bisher hat noch keiner gesagt, ja, da gehe ich jetzt hin.
Ja, genau. Und dann hat er gleich angefangen zu drohen, als sie dann irgendwie nicht so begeistert reagiert haben. Anyway, jedenfalls in dieser Sitzung mit den Ölfirmen hat dann sitzt Rubio neben ihm und schiebt ihm einen Zettel hin.
Mhm.
Und er hebt den Zettel auf und liest einfach den Zettel laut vor. Auf dem Zettel stand drauf, überspring das Gespräch jetzt gerade mal und geh zurück zu Shell. Da sind wir näher an der Lösung.
Der liest es einfach
ich weiß
vor.
Gar nicht, ob es Shell war, aber eine von den Ölfirmen. Und dann siehst du, wie Rubio so daneben so. Und dann sagt er, warum hast du mir das gegeben, Marco? Marco, was heißt das?
Oh, das ist ein Debiler, ist das. Ja, man sieht bei all diesen Sachen immer wieder, du es ist, was wir schon mal bei einem der letzten Podcasts gesagt haben oder was du gesagt hast, der wichtige Punkt an Hitler ist nicht, dass der in irgendwelchen Punkten strategisch oder genial war, sondern dass der dreist war und als Freak medienwirksam.
Ja.
Und das sind die zwei Sachen, die Trump auch ist. Der ist dreist und weil der ein Freak ist, medienwirksam. Weil der sich orange anmalt.
Ja, es gilt immer. Also ich glaube, das sind schon so, also würde ich das schon auch für mich interpretieren. Ne, man ist ja in der Geschichtsschreibung weggegangen von diesem, wir lesen die Geschichte als eine Anhäufung von großen männlichen Persönlichkeiten. Da ist man jetzt nicht nur weggegangen, weil dann lesen Männer es dann, ne, nur noch als reine Geschichte von heroischen Männern, sondern auch, weil natürlich deutlich mehr zusammenspielt als dann eine einzelne Persönlichkeit in solche Situationen rein. Ne? Da sind dann Dynamiken im Gange, die dann gar nicht nur, die kristallisieren sich dann vielleicht, du verstehst, was ich meine, in einer Persönlichkeit raus, ne? Also Genghis Khan, Alexander der Große, wir verstehen, was ich meine ungefähr, ja?
Mhm.
Aber es könnte auch ein anderer sein. Weil da kommen Dynamiken zusammen, die, ne? Die sich dann halt nur in jemandem kristallisieren, so. Mhm. Nichtsdestotrotz, meiner Interpretation nach, empfinde ich bei diesen Persönlichkeiten, und ich würde da durchaus auch weniger Frauenpersönlichkeiten, die da drinstehen in der Geschichte, aber nichtsdestotrotz empfinde ich sie auch oft so. Mhm. Die haben immer ein disruptives Element und die haben immer dieses Element von, die brechen Tabus, die davor jahrhundertelang nicht gebrochen wurden.
Ja.
Wie gemein,
nee, das heißt bei Thatcher zum Beispiel auf jeden Fall.
Wie gemein, ja, aber auch bei Elisabeth der Ersten oder Katharina der Großen oder so. Mhm. Tabubrecher, so, weil sie auch Frauen sind und damit werden sie sogar politisch oft dazu gezwungen, jetzt im Falle von Elisabeth zum Beispiel, ne, die einfach ihren Thron riskiert, wenn sie heiratet.
Ja.
Aber als unverheiratete Frau auf einem Thron zu sitzen, Alter.
Ja, deswegen muss sie das religiös, also quasi religiös ikonisieren.
Überbaut. Ja, klar. Sie überbaut es irgendwie, aber es weiß ja trotzdem jeder, ne? So.
Ja.
Und das zieht sie durch bis zum Krieg mit der spanischen Armada. Mhm. So, die Spanier sind auch deswegen so sauer auf die, weil die einfach spanischen Mann ablehnt. Und dann halt wegen Maria, ne? Egal.
Ja.
Und das betrifft aber auch, das betrifft Hitler, das betrifft Napoleon für mich, das betrifft auch Cäsar, das betrifft auch an ganz vielen Punkten Alexander oder eben, was man so über Genghis Khan weiß oder so, also oder ne, Attila oder so. Die machen halt Sachen, wo alle sagen, hey, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen.
Mhm.
Die Dreistigkeit reicht. Du kannst doch nicht den ganzen Kuchen essen, wieso habe ich doch?
Oder um es andersrum zu sagen, ich glaube, dass mehr Leute so dreist waren, aber bei denen, an die man sich erinnert, hat es halt geklappt.
Ich würde schon sagen, die sind so Traditionsbrecher.
Mhm,
also,
auf jeden Fall.
Also, weil das so funktioniert ja das menschliche Hirn, ne? Also die meisten Sachen sind ja dann gar nicht Gesetz, sondern die sind halt ungeschriebenes Gesetz. Du verstehst, was ich meine.
Ja, total.
Allgemeinrecht, an das man sich halt hält, und das andere macht man nicht. Man hätte es die ganze Zeit machen können, aber man macht's halt nicht. Oft aus gewichtigen Gründen, sehr oft auch aus reiner Routine oder Traditionsgründen. Und wenn die Leute das dann durchbrechen, stellen die Leute fest, ach so, wir haben das war ja eh Quatsch, das hätte man ja drauf verzichten können. Auch eine Dynamik, die Trump gerade in Gang setzt, an ganz vielen Punkten, wo man sich denkt, nee, da hätte man gar nicht drauf verzichten können. Und das hat schon gute Gründe, warum wir darauf nie verzichtet haben. Du verstehst, was ich meine?
Aber
dieser Reflex, den das in den Menschen auslöst, wenn dann jemand diese Tabus bricht, ist sehr oft dieses von, da hätte man sich nie dran halten müssen. Er macht's halt einfach.
Er nimmt sich halt den
ganzen Kuchen. Hätt's ja auch gekonnt, bist du blöd.
Genau. Es gibt immer eine signifikante Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die dann da bewundernd sich dahinter stellt. Und
ja,
dann,
aber dieses disruptive Element, das versuche ich ja gerade zu sagen, hat, glaube ich, immer so eine Sogkraft.
Genau. Nee, das meine ich. Ich glaube, dass du immer eine Gruppe von in der Gesellschaft hast, die da wirklich einfach beeindruckt von ist, dass jemand das, was man glaubt, was die Normen und und die Regeln des Systems sind, einfach verletzt und damit durchkommt und gewinnt.
Ja.
Da sind Leute, denken so, das wäre ich auch gern, oder den Einfall oder die Chuzpe hätte ich auch gern gehabt.
Ja, vielleicht sind wir gar nicht an so anderen Bruchkanten. Vielleicht sind wir nur an so einer Bruchkante, wo in Wahrheit die Oligarchie sich, also jetzt einfach nur eine These, die Oligarchie, die neoliberale, neukapitalistische Elite sich zu weit entfernt hat vom Rest des Volkes. Und die sind eigentlich die eine Machtumverteilung wollen. Und ich meine, klar, das würden jetzt wahrscheinlich viele in dem als allgemeinen Platz so unterschreiben. Aber ich meine das jetzt politisch, theoretisch allgemeiner. Also das, was jetzt disruptiv in dieser Gesellschaft ist, sind vielleicht gar nicht keine aufstehenden Arbeiter oder du verstehst, was ich meine, unzufriedene, schwindende Mitte und so, sondern vielleicht ist es einfach nur der ich setze Anführungszeichen Adel, also die Oligarchen, die inzwischen so mächtig sind, dass sie sich denken, jetzt brauchen wir den Rest aber nicht mehr. Und da komme ich nochmal zurück auf so ein Gespräch, das wir damals mit Lisbeth geführt haben, auch im Podcast, mit Athen, also ne, der Demos, die Demokratie entsteht, weil durch den Aufbau der Flotte
Du brauchtest die
Bürger, damit entwickelte der Bürger eine eigene politische Bedeutung und politische Macht. So. Und die brauchen ja keine Arbeiter mehr. So, also der Gedanke, dass die jetzt den Rest eigentlich nicht mehr brauchen und der nur noch stört, ist ja nicht fern, ne?
Nee, und der ist vor allem auch deswegen nicht fern, weil viele von denen das ja auch offen formulieren. Also,
ja, die theoretisieren dann wieder so auf so ganz schwachen Ebenen über Karl Schmidt und keine Ahnung.
Ja, da wollen wir auch nochmal eine Spezialfolge drüber machen.
Sollten wir, ja.
Ja. Ich habe auch schon angefangen, mich da rein zu vertiefen. Und
so, wir haben einfach angefangen zu quatschen. Wir haben überhaupt nicht darüber geredet, welche Themen wir mitgebracht haben.
Das stimmt. Es lag einfach so ein Thema auf dem Tablett mit.
Ja, genau.
Venezuela.
Ja, ist ja richtig. Kann man, glaube ich, jetzt, also ehrlicherweise, glaube ich, nicht wirklich was Schlaues zu sagen. Das, was mich deprimiert, und ich glaube, das deprimiert wahrscheinlich jetzt auch viele, möglicherweise, wenn ich euch richtig einschätze, viele unserer Hörer, ist dieses Gefühl, der kann sich jetzt auch einfach Grönland nehmen und so wirklich was dagegen tun, können wir nicht. Und diese Fantasien, in die man sich dann vergeht, was man tun könnte. Und dann aber auch wieder weiß, was das politisch bedeuten würde und wie innenpolitisch instabil wir sind, alle. Alle Länder in Europa im Augenblick. Und wie wenig leidensbereit diese jammernde Bevölkerung hier ist.
Ja, ja.
Die wegen jedem Scheiß jammern. Es schneit, sie jammern. Sachen fallen aus, sie jammern. Sachen fallen nicht aus, sie jammern. Und jammern ist das ja gar nicht mehr, sondern es ist dann ein Shitstorm, der im Internet auf lokaler Ebene
losbricht. Ja, und es ist sofort gegen jemanden, weil man weiß, wer schuld ist.
Mit Schuldgesuche, mit Rücktrittsforderungen, wegen jedem Dreck. Also auf regionaler Ebene sind die sozialen Medien wie ein permanent laufender Elternsprechtag.
Aber ich merke auch super radikal, warum. Weil das ist die einzige Möglichkeit für die meisten, damit klarzukommen. Mit der Angst, die jetzt davon ausgeht, dass die Amerikaner jetzt freidreht und auch anfängt, Imperialismus wieder zu betreiben und das der Russe eh schon macht und der Chinese jetzt dann auch damit anfängt, weil er merkt, das geht. Wenn dann Leute auf mich zukommen und dann irgendwie darüber motzen, dass die europäische Reaktion so indifferent ausfällt und die deutsche Regierung sich nicht traut, offen zu sagen, wir stellen uns mit Truppen nach Grönland und bla bla bla. Und dann motzen sie wieder über die Politiker, dann sage ich, aber ich weiß ja auch, warum die das nicht machen. Und warum ich auch vorsichtig wäre, da eine sehr deutliche, klare Reaktion zu machen. Und dann sage ich, ne, wegen dem innenpolitischen Druck, was mit der AfD in Deutschland passieren könnte und was das auslösen würde in der Bevölkerung gegenüber der reaktionären Gruppe.
Nicht nur das, sondern auch das, was die Amerikaner dann machen können. Also
genau.
Uns tatsächlich,
wir haben ja einfach real keine Chance.
Also, uns tatsächlich einfach das Internet abdrehen und zwar von einem Tag auf den anderen und die Leute dann durchdrehen, wenn die Clouds nicht mehr zugänglich sind. Nee. Sind wir ehrlich, da hängen ganze Firmen dran, da hängen ganze Industrien bei uns dran. Wenn die Clouds dicht machen, sind die Clouds dicht. Das war's, Ende im Gelände.
Und dann.
Ja, Johann.
Lass mich kurz meinen Gedanken zu Ende zurückbringen. Und dann, wenn ich dann all diese Sachen vorbringe und das eine Person ist, die dann auch sagt, okay, ja, verstehe ich, dann merkst du, wie die dann wieder. Die Traurigkeit und die Angst, die diese Vorgänge ausgelöst haben, dass die wieder auf die einbricht, weil die nicht den Output haben zu sagen, jetzt habe ich aber die Politiker, auf die ich sauer sein kann und denen ich Schuld zuschreiben kann und dann habe ich es ein bisschen von mir abgewendet. Und sobald das dann nicht mehr geht, dann merkst du, ist es für die wieder schlimmer, über die Situation nachzudenken. Das ist quasi ein Coping-Mechanismus, meiner Meinung nach, zum größten Teil.
Dass man immer weiß, wer Schuld hat, ja, das ist klar.
Genau. Überhaupt einfach nur, damit man psychologisch für sich selber klarkommt. Mit der
ja, aber das Scheiße. Ist ja schon das, woran man so ein bisschen dann schon auch verzweifeln kann. Ich habe das ganz sicher auch schon mehrmals im Podcast gesagt, es ändert nichts daran. Dieses, ja, aber wir haben diese politischen Entscheidungen, die uns in diese Situation gebracht haben, in der wir jetzt sind, die haben wir alle gemeinsam getroffen. So, das ist eine Lüge. Wenn jeder, der da versucht, einen Schuldigen zu finden, lügt sich selber in die Tasche, weil da waren ja alle dran beteiligt an 16 Jahren Merkel.
Ja, haben ja alle gewählt ständig.
Also ich meine damit all diese Entscheidungen, die da gefallen sind. Russisches Gas, verrotten lassen der Infrastruktur auf Kosten der schwarzen Null. All diese Sachen, die ist von einer Mehrheit dieser Bevölkerung mitgetragen worden. Von einem, ne? So.
Ja,
das ist ja auch nicht, also, verstehst du, wenn man jetzt auf der politisch anderen Seite war wie wir, könnte man ja einen Groll hegen. Aber so funktioniert ja Solidarität und ein Land nicht.
Nee.
Also, auch weil, wer ist man denn, den ersten Stein zu schmeißen? Man irrt sich ja auch die ganze Zeit. So, jetzt nehmen wir einen Kopf aus dem Arsch, den Kopf aus dem Arsch.
Ja, anpacken und weiter ist ja
packen die Scheiße jetzt an und ziehen uns gemeinsam aus dem Dreck, anstatt uns permanent gegenseitig die Schuld dafür zu geben, dass wir halt 30 Jahre lang en gros zu blöd waren.
Ja, yeah, richtig. Das ist auch, mein Gott, ich meine, wir reden zu oft darüber, wie unerträglich politische Talkrunden geworden sind oder schon ewig sind. Aber dass dann immer noch der Faktor ist, das seid aber ihr schuld. Und das seid ihr, weißt du, auf beiden Seiten.
Ja, natürlich.
Das ist auch das, wo ich immer wieder führt dazu, dass ich mir Videos vom Dara nicht angucken kann. Weil der das die ganze Zeit tut.
Ach so, nee, ja, der ist, das ist ja, ich kenne auch dieses amerikanische, es gibt ja so amerikanische Originals davon, ne? Vielleicht musst du den ganz kurz erklären für die Zuhörer, den.
Also wer der Dara ist? Ja, der Dara ist ein YouTuber, der neben seinem Kanal, den er betreut, auch mit einem täglichen Video, wo er aktiv antifaschistische und antirechte Videoinhalte macht, berät der Menschen, also ist Social Media Berater, berät die dabei, wie die ihren Social Media Auftritt machen und berät halt auch die Linke, also die Fraktion der Linken im Bundestag als Social Media Berater und ist selbst ganz offen ausgesprochen ein Linker. Ja.
Ja, genau. Und dasselbe gibt's ja auch. Also diese Kanäle gibt's ja auch in den USA ohne Ende und der orientiert sich dann auch an diesen komischen amerikanischen Debatten, wo man dann, also wirklich, da sind beeindruckende Menschen, ne? Die können tolle Kunststücke, so. Ja, wirklich, da ist einer von diesen YouTube-Dudes, der denkt in einer Geschwindigkeit und redet in einer Geschwindigkeit, da siehst du, wirklich, eine hohe Intelligenz am Werke, empfinde ich so. Mhm. Und gleichzeitig, und da sitzt man so als normalsterblicher Mitteleuropäer davor und denkt sich, Jungs, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht, weil es ist ein, es geht nicht um eine Debatte mit dem anderen, es geht darum, den anderen zu vernichten. Mit Argumenten tot zu machen.
Es geht nicht wirklich um einen Gedankenaustausch und
gar nicht. Sentenz gar überhaupt zu gar nicht. Ja, gar
das ist genau das
Problem,
was ich auch
gar nicht.
Habe,
ja. Gar nicht. Es geht um Vernichten. Und das ist, Leute, so geht Demokratie nicht. So geht Demokratie nicht. Nicht. Mhm. Nicht. Es geht nicht darum, da zu stehen und dem anderen zu beweisen, Recht zu haben. Das ist Autokratie. Das ist keine Demokratie.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt auch innerhalb all der aktuellen sozialen Debatten zu verstehen, dass warum halt ich immer sage, die meisten Menschen wollen gerade Autokratie und Faschismus, weil die das wollen. Die wollen auf der richtigen Seite stehen und Recht haben.
Ja, ich glaube, durch diese emotionale Unterfütterung, durch diese emotionale Unterfütterung, durch dass das alles immer was Sektenmäßiges kriegt, sind sie alle sicher, dass sie recht haben. Das
ja,
ist
ja.
Das
Problem. Aber sie wollen auch, dass ihre Gruppe dann die Herrschaftsgruppe ist.
Ja, dass sie recht kriegen, genau.
Genau.
Weil sie ja recht haben.
Weil sie wissen, dass sie recht haben und jetzt wollen sie auch, dass die
Gruppe, die anderen, die zu doof sind, zu verstehen, dass sie recht haben, dazu gezwungen werden,
ihnen zu folgen.
Genau.
Ja. Und endlich mal das zu machen, von dem wir doch wissen, dass es richtig ist.
Genau. Und das ist keine gute Hybris für eine Gesellschaft.
No, überhaupt nicht. Das ist ja, ja.
Und ich sitze bei der Dara da und auch bei diesem Ami und denke mir natürlich bei den meisten Sachen, die sagen, also nein, die ganze Zeit denkt man sich, ihr habt ja recht. Ne, ihr habt ja recht.
Inhaltlich so. Stimmt es, ja.
Inhaltlich, natürlich, ich bin auch auf deren politischer Seite, so. Hm. Und ganz viele der Debatten, und das hat dann auch wieder was mit der, deswegen entstehen diese Sachen ja auch so ein bisschen. Die andere Seite, die sogenannte andere Seite, die reden ja auch wirklich einen unfassbaren Müll.
Mhm.
Also die von der Oligarchie gefangen wurden, um sie zu wählen, die gehen ja auch immer von einer Welt aus, die nicht existiert. Also nicht, das ist ja nicht schwierig, jetzt jemandem, der glaubt, dass der Klimawandel nicht existiert, zu erklären, dass er doch existiert. Das ist nicht so schwierig, jemandem, der glaubt, dass Demokraten Kinder schänden, um daraus einen Stoff zu gewinnen, damit der sie verjüngt, dem zu beweisen, dass das nicht so ist, ist jetzt nicht so schwierig.
Aber dass sie das annehmen, ist sehr schwierig.
Richtig. Du kannst sie nämlich nur fertig machen, weil begreifen werden sie es trotzdem nicht.
Richtig, richtig. Das ist der Punkt. Du kannst denen das offen hinlegen und kannst die Fakten
das platzieren. Und das war, wie das passieren konnte, dass weil natürlich reden wir bei den AfD-Wählern und wir reden bei den Trump-Wählern und Farage und Le Pen und was, schlag mich tot. Die Türöffner, deswegen nicht falsch verstehen, liebe Hörer und Hörerinnen, die Türöffner sind natürlich immer Firmenbosse und die Türöffner sind immer Leute in den höheren Bildungsschichten, aber trotzdem werden sie getragen, in jedem statistisch Zahlen belegbar, von der Bevölkerung mit den niedrigsten Bildungsstandards, die jedes Land zur Verfügung hat.
Hm.
Und dieses Misstrauen gegen die da oben ist das, was instrumentalisiert wird.
Es wird ja auch geschürt, es wird ja.
Also klar, aber dieses Feuer ist ja auch zu schüren.
Ja, weil es da ist, klar.
Ja. Das heißt, es existierte schon vorher in dieser Gesellschaftsschicht aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht war es ja auch nie anders. Es ist nur nie, seit den Nazis nicht mehr gereizt worden oder so. Aber diese Distanz der Bevölkerungsschicht zu denen da oben und einem System, dem sie offensichtlich ziemlich kafkaesk davor stehen.
Mhm.
Ne? Wie vor der Maschine.
Ja, vor allem auch da stehen, also nicht nur, dass sie nicht begreifen, wie die Maschine funktioniert, sondern sie fühlen sich selbst durch die Maschine ausgeschlossen. Was ja ne, im kafkaschen Sinne auch, die Maschine ist nicht dafür gemacht, dass sie für mich funktioniert, sondern ich muss entweder mich ändern, dass ich in der Maschine funktioniere und selbst dann funktioniert sie nicht. Das heißt, die Anforderung, die an mich gestellt ist, ist von mir a priori nicht erfüllbar.
Ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, deswegen war ich jetzt, habe ich jetzt ein bisschen nachgedacht. Ich würde so weit gehen zu, ich meine Strafkolonie, also diese Maschine in der Strafkolonie. Ich meine das tatsächlich so. Und ich glaube, dass dieses Gefühl gegenüber dem System, dem, das ihnen Sachen erzählt, ihnen Sachen gibt, ihnen Sachen wegnimmt, ne, sogar auch wie Schloss oder so.
Ja.
Und deswegen, deswegen gegen diese Maschine kann befeuert werden. Und ich kann, verstehst du, ich weiß, unabhängig von vorhandener Intelligenz oder nicht, jetzt auch durch meinen Lebensweg, dass um etwas zu glauben, wie das mit den Kindern oder dass die Erde flach ist oder so weiter und so weiter und so weiter, das hat erstmal weder was mit Intelligenz, also fehlender Intelligenz, noch was mit fehlender moralischer Reife zu tun. Es hat was mit nicht, also da war keine Bildung.
Mhm.
Und wenn da gar keine Vorbildung ist, kann da auch eine Fremdbildung drauf.
Klar. Wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, den du ja schon total zu Beginn des Podcasts gebracht hast, dass dadurch, dass wir die Bildung als vernachlässigt haben und haben liberalisieren lassen durch die Wirtschaftslobby, wir quasi die Grundlage gesät haben dafür, was wir jetzt ernten.
So, das heißt, wir alle haben dieselben Probleme, wenn wir vor diesen Menschen sitzen und diese mehr werdenden Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist das, was das zu darunter liegende Feuer meiner Meinung nach ist, eine maximale Entfremdung vom System und ein nie angekommen sein im System.
Mhm.
Keine Identifikation aufgebaut zu haben mit diesem System.
Ja, auch kein Verständnis dafür, was es bedeutet, Teil einer demokratischen Struktur zu sein.
Gar nicht, das ist ein System von außen.
Ja, genau, das ist zu verwechseln, es wäre eine Kaste von Politikern, die uns beherrscht und die dann von sich aus entscheidet, was sie wollen, und dann müssen wir halt die Politiker wählen, die das wollen, was wir auch wollen. So würde das gehen. Und wenn der Politiker dann lügt, dann weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Ja, ist wirklich ja komplett destabilisiert, absolut. Und deswegen, ich meine, so ein bisschen laufen wir in die Richtung von einem der Themen, das ich mitgebracht hatte. Und das ist ausgelöst von Trumps Freidrehen und dem die USA schießt jetzt mal richtig los dieses Jahr. Ist die der Umgang mit der Hoffnungslosigkeit. Ich merke, dass wir arbeiten ja in der Kunstbubble. Das heißt, da sind natürlich, und gerade am Theater, fangen die Leute an, sich dann damit zu beschäftigen. Aber auf einer anderen Ebene halt auch nicht. Ich versuche das zu präzisieren. Was ich merke, ist, dass alle auf den Proben und bei den Unterrichten und bei den Vorstellungen und so total ausblenden, was draußen in der Welt ist, um in dem Moment zu sein und das nutzen zu können, dass wir halt da etwas so Intensives machen können wie Kunst auf einer Bühne. Und dann zwischendurch ein Empfinden haben von, ich habe aber auch die Verpflichtung, mich mit der Welt zu befassen, und dann bringe ich das halt jetzt in das Stückkonzept kurz mit ein. Aber in Wirklichkeit will ich es nur kurz sagen, damit ich ein gutes Gewissen habe. Danach möchte ich es wieder vergessen und einfach nur hier proben und eine schöne Gemeinschaft erleben.
Ja. Ist ja nachvollziehbar.
Genau, ich finde es auch
tatsächlich, also sage ich dir jetzt auch als Kunstschaffender, in Zeiten wie diesen, die nicht entschieden sind, ne, wo es in jede Richtung kippen kann und alle da sitzen und das Schlimmste befürchten, aber niemand weiß, wann es losgeht, ne?
Mhm.
In Zeiten wie diesen ist Kunstmachen sehr, sehr schwer. Das
wenn es losgegangen ist, ist es leichter.
Dann ist es leicht. Dann ist es leicht, weil dann hast du Ergebnisse, ne, mit denen musst du emotional umgehen. Also dann ist es leichter, wollte ich sagen. Also jetzt müsstest du, jetzt meiner Argumentation folgend, und das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, dann musst du politische Kunst machen.
Hm.
So, politische Kunst ist immer scheiße. Ist immer scheiße. Also, weil außer sie ist, kommt so im Sinne von Beuys, also so subkutan, so auf der zweiten Ebene, ohne es mir auf der ersten Ebene ins Gesicht zu sagen, ne?
Ja.
Aber wenn du anfängst, da auf der Bühne zu sagen, Trump ist scheiße und ein Imperialist, ist Stück vorbei.
Ja, ja, voll. Das ist auch dann, daraus kannst du ja nichts entwickeln. Das ist eine Aussage.
Ja, Moment, Moment. Außer, und deswegen findet Brecht ja diese Art des agitierenden Theaters und dieser Art der Form und so. Außer du machst es als Brecht. Nee, deswegen entwickelt er es ja auch zu der Zeit, in der er es entwickelt.
Ja, aber,
aber das ist die einzige Form, in der man für mich politisch damit umgehen kann. Also wirklich Brecht-Dramaturgie. So.
Ja, aber du musst auch gleichzeitig das Ding erweitern auf einen generalistischeren Anspruch wie der Mensch in der Gesellschaft und nicht auf sowas Konkretes wie Trump. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, das ist ja Brecht. Also
genau.
Das meine ich ja mit der Brechtschen Dramaturgie, dass du von dem Einzelsatz hin zu einem archetypischen Satz kommst. Also, du meinst damit nicht Trump, sondern du meinst damit Menschen in der Geschichte wie Trump. Verstehst
du? Nee, das genau.
Du meinst da nicht mit den einzelnen Firmenboss, sondern du meinst alle Kapitalisten damit.
Genau, musst du, weil ansonsten hast du ja gar nicht den Punkt
ansonsten,
erreicht.
Ansonsten ist es Tageskabarett, wenn es lustig ist und ein moralischer Scheißvortrag, wenn es ernst ist.
Jo, total. Worauf ich auch ein bisschen hinaus wollte mit dem Gedanken mit dieser Umgangsart ist, ich gucke dabei zu und gucke die Leute an, von denen ich bei den meisten nicht nur davon ausgehe, dass sie nicht auch dem Rechten hinterherlaufen, sondern eigentlich bei allen weiß, dass es nicht so ist. Und dann gucke ich an und denke so, das ist eine eigene Gruppe von Leuten, die auch dazu beitragen, dass das schlimmer wird. Weil das ja auch letztlich zu einem Nichthandeln führt. Das, was wir immer so sagen.
Das ist doch das, was die Mitläufer waren. Dann ab mir leid, wenn ich das so überspitzt sage, aber klar waren es die, die einfach nichts gesagt haben. Also die dann halt einfach weitergemacht haben.
Mhm. Ja?
Die damit das Regime gestützt haben, indem sie weiter arbeiten gegangen sind und ihre Kinder zur Schule geschickt haben und am Ende gesagt haben, hey, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe ja nur weitergelebt.
Mhm.
Und das halt übersehen haben, was sie übersehen mussten und das nicht sehen wollten, was sie nicht sehen wollten. Und bei manchen zustimmend genickt haben und bei anderem sich gedacht haben, na ups, aber am besten lieber nichts sagen. Und verstehst du?
Ja.
Ja.
Nur das, was ich gemerkt habe, ist im Angesicht dessen, was jetzt gerade passiert, ist es für mich komplett nachvollziehbar. Und früher hatte ich immer einen gewissen Abstand zu der Konkretheit, wie das denn abläuft, so ein Mitläufertum, wenn ich das in so einer Kindheit so betrachtet habe, wenn man wie es in der Nazizeit war, geredet hat und so, wo ich so dachte, okay, ist man halt absichtlich nicht, hat man sich absichtlich nicht informiert oder irgendwas oder so.
Ja, ich bin ja immer noch absurderweise der Meinung, es sieht für uns eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie die Leute das alles machen. Aber ich stehe zunehmend alleine mit der Meinung und diesem Gefühl da.
Ja. Es ist bei unglaublich vielen Sachen im Moment, die passieren, denke ich so, ach, so läuft das ab. Ah, guck. Ja, dann werden andere Sachen in meiner Nachbetrachtung vom Dritten Reich nochmal, sagen wir mal, abgeglichen mit einem zweiten Beispiel davon.
Ja, was ich schon merke in meinem Umfeld ist, dass diese Trumpsche Zerstörungswut die Leute nach wie vor emotionalisiert und aufbringt und fassungslos macht und ich bin so in der Wahrnehmung so übergegangen von ich überfliege diese Art der Schlagzeilen nur noch, weil ich ja auf konkrete Ergebnisse warte. Ne?
Ja.
Also so, da wir uns ja schon vor seiner Vereidigung darüber unterhalten haben, dass er anfangen wird, die kleinen Länder zu überfallen, war es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend vor allem mit der Riesenarmee vor Venezuela, dass er jetzt dann mit Venezuela angefangen hat?
Nö.
Und das war ja auch, das konntest du ja, wenn du dich mit Project 2025 vorher beschäftigt hattest, wusstest du ja auch ungefähr, was drinsteht. Also.
Ja, genau. Das war ja alles geplant. Das ist ja alles sogar öffentlich gewesen.
Und das fing mit dem Golf von Amerika an. Also er hat jetzt wirklich, also die Karten waren jetzt nicht so verdeckt, dass es einen jetzt komplett auf den falschen Fuß erwischt hat.
Vielleicht kann ich drauf einsteigen, weil mir geht's ähnlich. Es geht mir jetzt nicht nur darum, dass wir Sachen kommen sehen.
Ich wollte sagen, auch die Frau, die jetzt dann erschossen wurde von dem Eisbeamten da in
Minnesota.
Ja. Noch ist nichts passiert, Leute. Lass die Kirche im Dorf, das sind die ersten Fackeln, die angehen. Man kann nicht über jedes Stück, also ich meine damit nicht, Gott, wer auch immer er sei oder nicht, sei, segne diese Frau. Es geht nicht, du verstehst nicht um ein schändendes Andenken an das, was da passiert ist, oder zu behaupten, das sei nicht schrecklich. Nur sind wir ganz ehrlich und allem Zynismus, der geboten ist in solchen Fällen, wir wussten doch, dass es kommt.
Ja, dass es so lange gedauert hat, hat mich eher gewundert.
So, das war doch für jeden, der ein bisschen mehr Zeitung liest, ersichtlich, dass es eine Frage der Zeit ist.
Die haben die Rekrutierung für ICE so geöffnet, dass da lauter verrückte, gewaltbereite Waffen
waren. Das meine ich. Warum sollen wir darüber reden? Darüber reden alle die ganze Zeit.
Genau. Dass das früher oder später passiert, haben alle gewusst und wurde auch die ganze Zeit schon in Zeitungen verbreitet.
Alle reden auch die ganze Zeit darüber. Er macht das damit, was er damit macht. Er schafft permanente Aufmerksamkeit. Und alle reden über das und dann reden alle über das. Und wenn niemand über das redet, dann haut er irgendeinen Spruch raus oder schickt einen seiner irren Beamten vor, damit er irgendeinen Spruch raushaut, damit wieder
darüber redet. Es ist am Ende des Tages ja nur Aufmerksamkeitsökonomie, das, was Social Media insgesamt ist und was ja leider dann auch dadurch die Presse inzwischen ist. Die tatsächliche sinnvolle Bekämpfung davon wäre natürlich die systematische Delegitimation. Wenn wir die nicht kriegen können, ist es meiner Meinung nach auch für die Gestaltung der eigenen Sozialgruppe wichtig, dass man das alles delegitimiert und einfach sagt, ja, ist mir doch egal. Wenn da jetzt konkret was bei rumgekommen ist, dann interessiere ich mich dafür.
Ja, genau. Warum soll ich zum 20. Mal lesen, was Donald Trump wieder Positives über Wladimir Putin gesagt hat, um zwei Wochen später dann was Negatives zu sagen und jedes Mal die Schlagzeilen zu füllen? Wen interessiert's?
Ja.
Wen interessiert's?
Ja, lass es uns doch wirklich konkret alle zusammen ignorieren.
Was sind die Fakten?
Ja.
Wir haben noch gar keine. Ja, dann habe ich mir jetzt auch ein halbes Jahr Nachrichten sparen können.
Weißt du, so wann ist das nächste Treffen zwischen Trump und Zelensky? Das weiß man dann, das steht dann auf dem Kalender. Bis dahin wird der 5-mal in beide Richtungen ausgeschossen haben. Das wissen wir doch. Dann ist das doch egal. Dann warten wir, bis das Treffen stattgefunden hat und dann was Konkretes auf dem Tisch ist.
Und jedes Mal spielen sie alle mit. Ha, die Amerikaner, jetzt lassen sie uns hängen. Skandal, Skandal, die Amerikaner, sie lassen uns hängen. Nee, sie lassen uns doch nicht hängen. Ah, da ist aber gerade nochmal zurückgerudert. Jetzt verschärft er aber den Ton gegen Putin. Ah, eieiei, ob er das wirklich durchzieht? Die letzten 32 Ultimaten hat er sausen lassen. Aber jetzt müssen wir ihn mal genau beobachten. Möglicherweise diesmal. Ah, er verrät uns an die Russen. Ah, er verrät uns an die Russen. Wie so scheiß Laborratten, einer.
Ja, man hechelt ihm einfach hinterher. Und das, nicht nur ist das, was er will, nicht nur.
Es ist, was er produziert, ne?
Genau. Es ist nicht nur das, was er will. Es ist nicht nur das, was einen selber als Leser die ganze Zeit in eine Negativschleife bringt. Es ist auch das, was aktiv das ist, was am meisten das System zersetzt. Weil das ist die Wirkschleife von Social Media und das ist die Wirkschleife davon, wie das strukturell die Gesellschaft kaputt macht.
Ja. Am Beispiel von Donald Trump, ja.
Ja, das ist vor 3 Jahren hat das Harald Lesch in einem Vortrag gesagt. mit habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon einmal erwähnt, mit das Erste, was man lernen muss, ist, du liest etwas, wenn du jetzt sagst, du bist in Social Media, du liest etwas, dann wartest du mindestens einen Tag oder besser drei, bevor du darauf reagierst. Du reagierst einfach absichtlich nicht. Du machst keinen Daumen hoch, keinen Daumen runter, keinen Kommentar und suchst nicht nach weiteren, gehst nicht weiteren Links hinterher. Und das, was dann übrig bleibt, die Dinge, an die du dich noch erinnerst und an die du wirklich irgendwie dann noch denkst und dann weiter reagieren willst, mit denen machen wir dann weiter. Ich glaube, für einen selber ist das super hilfreich. Ändert jetzt nichts an den gesellschaftlichen Bewegungen, aber schon.
Ja, das ist doch völlig aussichtslos. Also, das ist ja der, also, hä? Das ist doch der Sinn von Social Media, ist das das irrige Gefühl der eigenen Potenz.
Hm. Wie oft bist du eigentlich jetzt oder warte, jetzt kannst du noch mal ein Thema reinbringen. Ich war jetzt schon fast auf einem weiteren unterwegs und du hast noch gar nicht was reingeholt.
Nee, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, neben der Social Media Ebene ist ja der zweite destabilisierende Faktor gerade KI sehr zentral. Und ich habe immer mehr damit zu tun, leider. Wie ist bei dir? Bist du auch immer mehr von Leuten mit irgendeinem KI-Scheiß konfrontiert, weil die dann irgendetwas bringen, was sie von KI haben?
Ja, ich habe das jetzt, also ja, das ist so normal geworden, dass ich das jetzt als nicht gar nicht mehr so neu empfinde.
Nee, aber es ist, was ich merke ist, es ist so normal und wird so normal gelesen, dass meine Reaktion von ich ignoriere das inzwischen mehr auffällt. Dass wenn dann Leute wieder irgendwie ein KI-Bild mitbringen und von mir eine Reaktion erwarten, dann sage ich, dass ich reagiere da nicht drauf, weil das ist ein KI-Bild, das ignoriere ich.
Ach so, ja, da habe ich relativ schnell allen gesagt, also jetzt fürs letzte Theaterstück haben wir ja selber mit KI gearbeitet. So Bildbearbeitung und so. Mhm. Ich sag allen, dass ich kein Interesse daran habe, KI-Bilder zu sehen. Wenn ich das dann zwei, dreimal gesagt habe, dann will auch keiner mehr welche zeigen, weil. Also beeindruckt mich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ja, dann machst du es wahrscheinlich genauso wie ich und wehrst es ab, indem du sagst, Leute, ich will das gar nicht sehen. Ich will auch nicht, wenn du mir ein...
Ich bin da jetzt eher, vielleicht täusche ich mich ja, ne? Aber ich glaube, da ist eine realistische Möglichkeit, dass diese ganze Art, wie KI jetzt programmiert ist, tatsächlich über diese Kinderschuhe überhaupt nie hinauskommt.
Ja,
und dass sie nie schlauer wird, als sie jetzt ist. Die stagniert ja jetzt schon seit wirklich, wirklich langer Zeit.
Diese generative Sache, die auf LLMs basiert. Ja, ja.
Das wird zu einem gewaltigen Platz in der KI-Blase führen, die nachhaltig zuständig ist für die Wirtschaft in den USA. Ich kann mich irren, möglicherweise entsteht da noch ein Durchbruch. Aber diese Large Language Models, da die Stimmen, die sagen, es wird nicht zu einem, also vor allem von Informatikern und so, die sagen, das wird oft mit der Technik nicht zu einem Durchbruch kommen. Die werden lauter und am mehr. Insofern haben wir uns vielleicht auch was ausgedacht, was gar nicht da ist. Weißt du?
Ja, das reicht aber
da kannst du schon sehen, was da für Hoffnungen rein projiziert werden, wenn du dir überlegst, dass das möglicherweise einfach wieder in die Binsen geht, weil, nee, Leute, funktioniert doch nicht. Wenn du sie nach einem Rotwein fragst, empfiehlt sie dir nach wie vor Kakao. Wir wissen auch nicht, warum.
Das ist das Schlimme, was ich dann immer, wenn Leute dann doch mal darüber diskutieren habe, ist dann sagen die, aber das wird radikal besser, das wirst du sehen. Dann sage ich, aber das finde ich dann noch schlimmer. Wenn ich dann Rotwein frage und die empfiehlt mir einen Rotwein, dann glauben ja noch mehr Menschen daran, das wäre sinnvoll und nützlich. dann ist es ja noch gesellschaftszersetzender. Dann ist es ja noch problematischer. Das ist ja nicht besser, wenn die besser funktioniert. Das wird ja schlimmer, wenn die besser funktioniert.
Richtig.
Ne? Das ist auch immer wieder, wenn Leute sagen, das ist doch voll cool, was die kann, dann sage ich, aber was ist jetzt daran gut? Dann, wenn die dann sagen, ja, dann kann ich das machen, dann sage ich, ja, das ist, was ist daran jetzt gut, dass du das machen kannst? Dass das nicht jemand macht, der da viel Arbeit und Zeit rein investiert hat.
Haben wir nicht über KI, haben wir schon
mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht, müssen wir jetzt nicht wieder hervorkommen.
Ja, ich wollte mit dir über Berlin reden, über den Stromausfall, über offensichtlich linksterroristischer Anschlag und über die Sicht zusehends, wir hatten das, glaube ich, schon mal angedeutet, besprochen, auch gefühlt in meinem Umfeld sich radikalisierende Linke.
Das ist ein gutes Thema. Weil das ist ganz witzig. Ich habe so gemerkt, dass die meisten Leute in meinem Umfeld überhaupt nicht so darauf angesprochen haben, als man über den Vorfall geredet hat, wer das war. Es wurde relativ leise gehalten. Das fand ich spannend. Es ging dann eher darum, also es gab dann Leute, die gesagt haben, so ein paar Leute in Zehlendorf, die können auch mal ein bisschen eine Weile auf ihren Strom verzichten, in ihren fetten Villen. Und ich hatte einen ganz anderen Impuls, als ich das gesehen habe und als ich gelesen habe, was diese Gruppe da sonst so vorher auch an Bekennerschreiben geschrieben hat und wie sie das beschrieben haben, wie sie diesen Anschlag geplant haben, dachte ich so, das ist aber auch einfach wieder kein sinnvoll gemachter Anschlag. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder habe bei linken Terrorismus in Deutschland, dass ich immer denke, warum macht ihr das dann auf diese Art und Weise? Das ist doch in der aktuellen politischen Lage nicht sinnvoll. Es ist doch nicht sinnvoll, die Bevölkerung gegen euch aufzubringen in einer Zeit, wo wir einen Rechtsruck haben. Das ist doch politisch dumm. Weißt du, was ich meine?
Ich halte Gewalt und Terrorismus für grundsätzlich dumm. Ich glaube aber auch weiterhin, um das jetzt mal in einer linkstheoretischen Bubble-Diskussion zu lassen, ich glaube nicht, dass wir in einem Notstand sind, der das rechtfertigt.
Ja,
ist
auch
die
das.
AfD an der Macht? Hat die AfD die Werkzeuge der Macht in der Hand? Sind wir schon in einem bewaffneten Widerstandszustand? Sind die autonomen Gruppen, die gegründet wurden und autonom sind aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus, sind die in Gefahr? Also wo ist der attestierte Notstand? Und wenn der nicht da ist, und ich sage euch, er ist nicht da, was zur Hölle macht ihr da? Also erzählt mir doch nicht, ihr seid links. Laber mir doch keine Scheiße. Wisst ihr, was da Leute auf der Straße gesessen haben und gefroren haben?
Ja, ja.
Also da sind Leute gestorben.
Ja,
da sind Leute, ihr habt Altenheime. Fickt euch!
Aus einer politisch-theoretischen Ebene ist das komplett falsch, weil was die gesagt haben ist, die wollten gegen die Energiekonzerne und deren Monopol.
Ich weiß.
Aus der Perspektive ist die Anschlagsrichtung völlig falsch.
Ach, weil, Johann, hör auf, weil wenn du sagst, an falsche Anschlagsrichtung, hör auf
so zu tun, als
gäbe es in der Situation, ja, in der wir sind, eine richtige.
Ja, ja, okay. Ja, ja. Nee, ich meine jetzt im theoretischen Sinne, also aus der, wenn du jetzt sagst, du nimmst die theoretischen Begründungen für einen aggressiven Widerstand an, dann ist selbst aus der Perspektive und aus der Theorie heraus das falsch gedacht und dumm. Weißt du? Was ich damit meine ist, wenn du sagst, okay, du willst gegen die Energiekonzerne und deren Monopolstellung und deren oligarchische Macht demonstrieren, dann musst du die schädigen, weil wenn du die Bevölkerung schädigst, musst du das machst du, um den Unmut der Bevölkerung gegen eine andere, gegen etwas zu schüren.
Wir laufen, das ist, also es, natürlich ist es banal, weil es ist so, aber klar hat es, kriegt es was von Weimar. kannst du gar nichts gegen machen, verstehst du? Mit den radikalen Kommunisten auf der Straße, die irgendwie den Wedding haben und der Wedding ist rot und dann ziehen die einen Straßenschlachten durch die Gegend und dann die anderen. Dann begehen die einen politischen Morden, dann begehen die anderen einen und jede Gewalt der Nazis wird gerechtfertigt als Gegengewalt gegen die Kommunisten und bis zu unserer Generation hielt sich die Legende, die Nazis haben die Kommunisten verhindert. Ohne die Nazis wären die Kommunisten an die Macht gekommen. Und diesen ganzen Driss.
Ja, das bauen sie jetzt gerade wieder auf.
Ja, sicher, genau. Und damit, das ist das halt das Frustrierende in unserer Position. Ihr schürt damit das Narrativ, Leute.
Dass es auch linken Terrorismus gäbe, der in irgendeiner Form vergleichbar wäre. Ihr schürt damit,
dass
wir
wissen, dass es kommt einem als gebildeten Deutschen halt Weimar hoch, sofort in der Sekunde. Und dann denkst du, ja, sicher. Und die Sozialdemokraten sind schuld. Ja, sicher. Sicher sind die schuld. Waren ja schon immer meine Fresse.
Ja, das passt ja jetzt halt auch wieder, ne? Die haben den Arbeiter im Stich gelassen. Deswegen, das ist ja jetzt gerade wieder super hart im öffentlichen Narrativ drin. Weil die SPD die Arbeiter zurückgelassen hat, ist jetzt das offen für die AfD, um das zu nutzen und so.
Naja, es ist ja auch schon schwer zu ertragen, wie weit die SPD bereit ist, die Beine breit zu machen für die besitzende Bourgeoisie. Da brauchen wir nicht drüber zu debattieren. Aber die Lösung ist auch wahrhaftig kein Hammerkommunismus als Antwort. Sorry. Also das tut mir sehr leid, das den Genossen zu sagen, aber eure Idee hat genauso beschissen funktioniert wie der Faschismus und jetzt können wir damit aufhören, bitte, danke.
Ja, ich habe auch, sagen wir mal so, Ich glaube prinzipiell nicht an die Wirkmächtigkeit von gewaltsamen Widerstand.
Natürlich nicht.
Weil das im historischen Beispiel nie geklappt hat.
Gewalt führt zu Gegengewalt. Wenn du eine gewalttätige Revolution durchgeführt hast, kannst du dich nur durch Gewalt an der Macht halten. Ja. Wer was anderes behauptet, lügt sich über die Geschichte selber in die Tasche.
Genau. Also das ist der Grund, das hat Rachel Maddow, glaube ich, irgendwie vor 2 Tagen bei der Daily Show gesagt. Die war bei Colbert, glaube ich.
Bei Kimmel.
Ah, bei Kimmel war sie, ach genau. Es vermischt sich diese Talkshows. Da hat sie ja gesagt, es kann nur über einen gewaltsamen Widerstand gehen, alles andere führt zu nichts. Hat sie ja auch gesagt. Und hat dann wieder diese schöne Prozentzahl gebracht, die dann die Theoretiker immer
3,5%.
Bringen. 3,5%. Ja, 3,5% der Volksmasse, wenn die im gewaltlosen Widerstand sind, dann kippt es.
Der Grund, warum ich Rachel Maddow nicht so gerne gucke, tatsächlich, du kannst aus Amerika nicht raus. Vielleicht sehen das jetzt dann Hörer anders. Ich empfinde sie immer so ein bisschen als you've gotta preach it, brother.
Aber das ist halt, sie bleibt halt Amerikanerin und man muss halt, ne?
3,5%. Ja, ist ja gut. Lass mich mit den Statistiken und Prozenten in Ruhe, Alter. Geh zu deinem CEO und bete ihn nochmal vor. 3,5%, ja sicher, das ist genau zu berechnen. Natürlich ist das genau zu berechnen. Komisch, das waren 5%, ist trotzdem nicht hochgegangen. Ja, geh wieder nach Hause. Ja. Es ist so, we need hope und so, weißt du?
Ja, also ich war...
Fick dich mit Hoffnung.
Ne, also, aber um den Punkt weiterzuführen, ich war dadurch sowieso nicht davon überzeugt, dass das irgendetwas bringt, aber ich fand das im aktuellen politischen Klima halt auch zusätzlich noch komplett fahrlässig, so einen Anschlag zu machen. Also selbst, es ist einfach...
Ist einfach strunzdumm. Das ist so strunzdumm wie die RAF. Also es ist einfach, es ist so...
Ihr
befreit das Volk damit, dass ihr dann angreift? Ich verstehe was nicht.
Meine Freundin sagt bei diesem Thema jedes Mal, ja, denen geht's ja auch nicht um irgendein sinnvolles Ziel, denen geht's immer nur darum,
denen geht's dass... kaputt machen.
Nee, denen geht's darum, dass sie nicht keine Angst mehr haben. Sie gehen in Gegenaggression, damit sie das Gefühl haben, sie könnten was tun.
Ja, richtig, klar, natürlich.
Das ist der einzige Grund, warum sie das machen.
Und auch immer, also, wenn man jetzt die RAF betrachtet, neben religiös bewegten, ich brauche eine Sekte, um meine Familie zu haben, Menschen hast du halt auch einfach so blanke Anarchisten da drin, ne?
Ja, es gibt ja auch so erstaunlich viele Leute, die jetzt wieder in der Jugendgeneration
wirklich zerstörerische Persönlichkeiten wie den Bader, der ungefähr so viel politische Bildung hatte wie ein Kaffeepott.
Ach so, ja, ja. Also so, du meinst traditionelle Anarchisten, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen.
Ich will's brennen sehen, Motherfucker.
Ja, ja. Da werden jetzt auch noch mehr von aufploppen, natürlich,
je endzeitiger
das Szenario wird.
kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mir das mal erzählen lassen. Das ist jetzt eine Anekdote aus meinem Leben. Vielleicht ist das ein schöner Abschluss.
Mhm.
Moment. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich meine Andreas Bader-Anekdote erzähle, sagen, dass ich glaube, dass deswegen wollte ich darüber reden, dass ich das Gefühl habe, innerhalb der Internet-Bubbeln und sozialen Medien-Bubbeln, in denen sich mein Umfeld so bewegt, findet eine zunehmende Radikalisierung der Linken statt, die letztendlich, und damit meine ich jetzt alle, also die Queeren haben eine eigene Radikalisierung von jetzt hauen wir die Hetes endlich alle zusammen, mit so einer Emanzipationsbewegung, die sagt, jetzt hauen wir alle Männer halt endlich zusammen. Die Linken können sich auch immer untereinander spalten, aber grundsätzlich gilt,
die anderen
so ein bisschen der Ruf ertönt, nee, aber der Notstand bricht aus, der Faschismus ist da, wir müssen uns radikalisieren.
Ja, das stimmt.
Und der Ruf wird lauter und ich spüre das und das ist gefährlich.
Ja, das befördert den Faschismus. Da
genau, deswegen halte ich das für gefährlich und deswegen wollte ich mal drüber reden.
Ja, nee, ich glaube, das müssen wir auch wirklich in der Deutlichkeit platzieren. Zu verstehen, dass sich gegen den Faschismus zu radikalisieren, hilft nur dem Faschismus.
Es wird einen Moment geben der moralischen Entscheidung, falls die AfD, ne, an die Macht kommt und tatsächlich anfängt, den Staat konsequent umzubauen, wie Donald Trump das tut.
Dann geht's um den Widerstand.
Dann geht's um den Widerstand.
Genau, aber dann erst.
Ja, richtig. Und solange wir die Demokratie retten können, ohne in den Widerstand zu gehen oder gehen zu müssen, ist das in den Widerstand gehen, bedeutet immer, du tötest gerade den Sohn von jemandem, der Vater von jemandem ist und der Bruder von jemandem, der ein Leben hat, ein Schicksal und ein Individuum ist und dasselbe Recht auf Individualität hat wie du.
Mhm.
Und du hast gerade beschlossen, es ihm zu nehmen. Und zwar nur, weil du es beschlossen hast. Und das ist eine auf keine Art und Weise zu legitimierende Handlung.
Nein, nie.
Genau.
Genau. Deswegen, du kannst gewaltsamen Widerstand nicht begründen. Und jetzt ist es ja noch nicht mal, dass das System schon gekippt ist.
Ja, weil den Widerstand kannst du immer nur gegen das System begründen.
Genau, und dann funktioniert ja auch ein gewaltloser Widerstand, dann funktioniert er ja auch, weil das System ja
richtig
oppressiv ist.
Richtig.
Dann reicht es, dass du etwas nicht tust oder irgendwo einfach rumstehst, wo du nicht stehen sollst, dass das ein Widerstand ist.
Richtig.
Und wenn diese Situation nicht gegeben ist, sondern du stellst dich irgendwo hin und keinen interessiert, dann ist es noch nicht bereit für einen Widerstand, das System.
Das ist richtig, geschweige denn für eine kommunistische Revolution.
Ja. Ich habe mich auf die Fahrbahn geklebt und die einzigen, die sich aufregen, sind die Autofahrer, die nicht vorbeikommen. Dann ist noch nicht Zeit für diesen Widerstand.
Das ist die Erkenntnis, ne?
Ja. Naja.
Was? Ja, genau.
Aber jetzt erzähl deine Anekdote.
Ich habe mal zusammen gedreht mit der Ex-Freundin von Andreas Bader.
Ach, Ex-Freundin zu welcher Zeit?
Aus Münchener Tagen.
Au. Oh.
Ja.
Spannend.
Ja, tatsächlich, weil absurderweise, also sie hat mich darauf angesprochen, weil ich während der Dreharbeiten am Set saß und eine Andreas Bader-Biografie las. Ja. Und sie kam in dem Buch vor. Absurderweise sagte sie immer, sie wäre von den Biografen irgendwie nie angesprochen worden und so. Einige sehr flamboyante Figuren aus der Münchner Szene gehörten eigentlich auch immer zu diesen Gesprächspartnern von Biografen über Bader und so, ne?
Mhm.
Und sie erzählte halt auch von diesem Typen, ne? Schwabing und so, die Schwabinger Proteste und in München und erzählte von diesem Menschen, der auch immer wieder in diesem Faktotum, das auch immer wieder interviewt wurde zu Bader und so. Und sie erzählte davon und sagte dann, mit dem war ich auch gut bekannt und so. Aber der redet eigentlich nie über mich. Und ich habe auch, also der hat mich immer, und der hatte so einen Kosenamen für sie. Und dann hat sie gesagt, der hat mich immer so und so genannt. Und dann war ich gerade an der Stelle und habe gesagt, ja, aber der redet hier über dich. Also nicht mit deinem Klarnamen, sondern mit deinem Kosenamen. Dann sagt sie, nein, doch. Und dann habe ich ihr das erst gezeigt. Dann habe ich gesagt, ach, guck mal an.
Ja, das ist der, wenn Geschichte plötzlich eine konkrete Lebendigkeit bekommt, weil sie einem gegenübersteht.
Ja, genau. Und dann habe ich halt gedacht, wen sollte ich sonst fragen? Und dann habe ich gesagt, ja, also dann muss er auch was sagen.
Ne, wie war der denn so?
Genau. Wie war der denn eigentlich so, der Andreas?
Und was kam?
Ja, schon so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Halt ein Draufgänger. Spannend, weil immer in dagegen. Immer in, ne? Ist mir scheißegal, ich scheiß drauf, ist mir scheißegal.
Also, wenn wir den Schluss zum Anfang des Podcasts machen, auf einer selben Ebene faszinierend wie Trump.
Ja.
Weil er auch das macht, was unvorhersehbar ist und deswegen faszinierend ist.
Ja, und I don't give a fuck ist auch sexy, weil alle anderen geben ja einen.
Ja.
Was hält er von mir? Was denkt er von mir?
Ja, das merkst du ja sowieso.
Findet er mich gut? Findet er mich nicht gut?
Das merkst du ja auch sowieso bei unserem narzisstisch durchsickerten Kunstumfeld.
Wie verhalte ich mich richtig? Ah, gucken alle mich an?
Guckt die Person mich an? Toll.
Ja, genau. Und das war der Gestus und gleichzeitig hat sie gesagt, war der unendliche Eitel.
Das passt ja rein.
Ja, für mich war vor allem spannend, ob ich jetzt mal was über den Menschen, also wenn man schon mal so nah an so eine deutsche Figur rankommt, dann muss man auch mal fragen. Ne?
Total. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die für mich aus dem Podcast jetzt hervorgehen. Die eine Sache von, folgt doch nicht jedem Pups, den Trump macht, sondern wartet auf die konkreten politischen Auswirkungen, um sich damit zu befassen. Und Radikalisierung jetzt zu diesem Zeitpunkt auf der linken Seite zerstört die Demokratie so sehr, dass es viel schlimmer zum Faschismus kommen wird. Dass es nicht einfach beim nächsten Mal eine blau-schwarze Koalition gibt, die dann vielleicht zerfallen kann.
Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn 50% der Bevölkerung sich denken, mit den anderen 50% kann man nicht mehr reden. Das ist in der Menschheitsgeschichte noch nie eine gute Idee gewesen.
Nee, ist wirklich immer schlecht.
Noch nie.
Und egal auf welcher Seite du bist und egal auf welchen Inhalten du hinterherläufst, das ist immer eine schlechte Idee.
Schlechte Idee.
Ja. Es kann nicht sein, dass die andere Hälfte doof ist. Oder wenn das in deinem Vorstellungsfeld der Welt so sein muss, damit deine Ideologie und deine politische Vorstellung funktioniert, dann überdenke sie.
Ja, und Debatte und Streit ist wichtig und man hat selber auch nicht immer recht.
Ja, jetzt gucken wir mal, was dann wer anstellt, damit wir beim nächsten Mal wieder den Imperial March singen können.
Ich bin ein ganz guter Dinger eigentlich.
Genau, ob das der Xi ist oder ob das der Trump wieder ist.
Nein, das kriegt nur der Donald, wenn der große Kriege führt gegen wirklich, wirklich sehr mächtige Gegner.
Wie Grönland. Ja, genau. So Sachen, genau. Wo man denkt, oh, da muss aber
rasch erkennen. Falls er jetzt tatsächlich vorhat, Bodentruppen in den Iran zu schicken, um mal einen echten Gegner zu suchen, den sie auch besiegen werden, aber da gibt's aus Maul, dann müssen wir mal gucken, weil das ja noch nicht, da besetzt er jetzt dann ja nicht mit großer Geste zwei Inseln. Ne?
Nee.
Also. Nee. Ich überfalle Panama. Super. Und Grönland, klasse.
Bei Grönland ist es ja auch noch doppelt lustig, weil die haben ja einen Vertrag mit Dänemark, dass die da beliebig viele Truppen und Basen stationieren dürfen.
Lass stecken, Johann. Ja, das gehört alles zu dem, aber es gehört genau alles in diese.
Wir nehmen es schon wieder zu ernst.
Ja.
Ja. Ja, es ist auch, wenn da Leute sagen, ja, man muss auch die strategische Ebene bedenken. Nee, muss man nicht. Der will nur wieder, der will nur Rohstoffe haben.
Und zwar für wen? Für sich. Und was wird er tun, wenn er sie hat? Er wird sagen, dass er sie für sich geholt hat.
Dann verkauft
fürs amerikanische an den Volk? Nee, ich verwalte das.
Warte.
Kunstpfeifer.
Ja. mit dem frischen und spaßigen Geräusch entlassen wir euch. Bis zur nächsten Folge von Labergebäck.
Pfiff auf der Zuchtbullenveranstaltung in Hannover.
Ja. Sie können ja gar nicht pfeifen. Das ist eine ungeheure Behauptung. Ja.
Pfeifen Sie doch mal.
Was für ein gemeiner Ton. Ja. So. Loriot zu zitieren, wichtige, auch eine wichtige eigene Kunstform. Jetzt habe ich schon eine halbe Verabschiedung gemacht. Jetzt musst du eine machen.
Ja, tschüss.
Macht's gut.
Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.